Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen heute zu diesem Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Name ist Kai Schlieper. Für die, die mich nicht kennen, ich darf heute hier durch den Gottesdienst, durch das Programm führen und freue mich sehr darüber. Des Weiteren freue ich mich über Herrn Reinhard Born, den wir heute hier haben, der uns die Predigt halten wird von Orientierung M. Er wird später sich auch noch vorstellen. Ich möchte uns die Losung lesen für den heutigen Sonntag und auch den dazugehörigen Lehrtext. Die Losung steht im Jesaja 45, Vers 15. Fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Dazu der Lehrtext, Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Der hat es verkündigt. Ich möchte gerne mit uns beten. Wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken für den heutigen Tag. Du hast uns einen neuen Tag geschaffen, einen Sonntag, einen Tag, an dem wir uns auf dich ausrichten dürfen, an dem wir Gottesdienst haben dürfen. Das ist wunderbar, Herr, ganz wunderbar. Viele sind zurzeit verreist im Urlaub. Ich bitte dich, behüte, bewahre sie, schenke ihnen Erholung. Und ich bitte dich für alle, die nicht verreisen können, schenke ihnen auch eine gute Sommerzeit. Du wirst jetzt mitten unter uns sein. Du hast es so verheißen und das ist wunderbar. So vielen Dank, dass du uns diesen Gottesdienst segnest, Herr. Amen. Viel Sonne haben wir in den letzten, ja man kann nicht sagen Tagen, Wochen, fast Monaten. Möchte ich gerne einladen zu dem Lied, die Gott lieben werden sein wie die Sonne.
Thank you.
Ja, wie gerade schon angekündigt, herzlich willkommen, Herr Reinhard Born von Orientierung M. Ja, ich bitte Sie einfach, sich und Ihre Organisation kurz vorzustellen.
Ja, von unserer Seite auch einen herzlichen Dank für die Einladung. Ich sage kurz was zu meiner Person. Das interessiert sicherlich auch den einen oder anderen. Ich bin verheiratet, wir haben 3 erwachsene Kinder, kommen ursprünglich aus der Gegend von Siegen und wir sind seit über 20 Jahren Missionare, eine FEG in Gießen. Ja, was führt uns nach Dortmund? Das ist eben unsere Arbeit, Orientierung M. Für manche vielleicht noch ein bisschen neu, der evangelische Ausländerdienst hier in Dortmund, denke ich, ist den meisten bekannt. Orientdienst, die Mission, wo ich mit angefangen habe, die ist in Wiesbaden gegründet worden und seit 2016, ja, fusionierten wir zusammen. EAD aus EAD und Orientdienst wurde Orientierung M. Manche fragen, was heißt das denn, Orientierung M? Das ist so ein bisschen sperrig. Das ist bewusst so gewählt. Das Logo zeigt das so ein bisschen. Wir wollen Orientierung geben den Menschen von Gott her. Deswegen, das Navi kennen mittlerweile auch die meisten. Und das ist der Pfeil, der von oben kommt. Von Gott her wollen wir Orientierung geben. Den Menschen, die hier in Deutschland leben, mit Schwerpunkt auf denen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Dazu haben wir eben Medien in über 100 Sprachen, christliche Medien, die wir ja in Deutschland, Europa, aber auch weltweit verschicken. Die kann man bei uns im Webshop bestellen. Und das Dritte, was wir tun, ist, Menschen zu motivieren, sich auseinanderzusetzen, ja, mit anderen Sprachen, anderer Kultur, anderer Religion. Das merken wir immer in der Begegnung. Menschen aus anderen Ländern, die ticken meistens ein bisschen anders. Ja, wir haben verschiedene Teams in Deutschland, insgesamt etwa 60 Mitarbeiter, die teils ehrenamtlich, teils vollzeitlich mit uns arbeiten. Das ist so ganz kurz ein Abriss. Wir haben einen Infostand draußen, es gibt türkischen Tee nachher. Also, ja, schauen Sie gerne vorbei.
Ja, vielen Dank, Herr Born. Und wir freuen uns schon auf die Predigt zu dem Thema Fremdsein, Flüchtlinge aus Gottes Perspektive. Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir sind ja mitten in der Urlaubszeit. Man sieht es nicht nur an der wunderschönen Deko mit Koffer und Strandutensilien. Man sieht es auch, dass hier nicht so viel draufsteht wie sonst. Ich möchte hinweisen aber am 11. August auf das Bürgerforum Bootstour auf der Ruhr. Da sind noch Plätze frei und es wird mit knallroten Gummibooten, bis zu 8 Personen passen da rein, gefahren. Kostet, wie hier steht, 27,50 pro Person. Und man kann sich noch anmelden unter den beiden E-Mail-Adressen, die hier angegeben sind, beim Bürgerforum oder bei Thilo Masur. Das nächste Lied, Herr, wir bitten, komm und segne uns, möchte ich herzlich so einladen, das zu singen. Und wir sammeln dabei die Kollekte ein, die für die Gemeinde bestimmt ist. Hinführend zum Predigtthema lese ich uns aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 1 bis 16. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstanden ist, dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch immer zu uns. Durch den Glauben wurde Henoch in den Himmel aufgenommen, ohne zu sterben. Niemand sah ihn mehr, weil Gott ihn zu sich nahm. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihm vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte. Ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selber ist. Durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Abraham glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Und so stammt ein ganzes Volk von diesem einen Mann, Abraham, der schon zu alt war, um noch Kinder zu zeugen. Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. All diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen, was ihnen zugesagt war, vom Weiten und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde mit nur Gäste und Fremde waren. Und sie bekannten damit, dass sie auf der Suche waren nach einem Land, das sie ihre Heimat nennen konnten. Hätten sie das Land gemeint, aus dem sie kamen, dann hätten sie einen Weg gefunden, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten nach einem besseren Ort, einer Heimat mit Himmel. Deshalb schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Wir hören nun auf die Predigt.
Vor einiger Zeit habe ich mal so eine Postkarte in die Hände bekommen. Da ist ein Spruch drauf von Karl Valentin. Ich weiß nicht, wer den kennt. Ein Komiker aus Bayern, der hat gesagt zu unserem Thema auch ein Stück weit: Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Klingt ja irgendwo auch logisch. Wo man zu Hause ist, da kennt man sich aus. Heimat hat ja jetzt auch mittlerweile ein wieder neues Schlagwort geworden in der Politik. Das erste Mal in der Geschichte in Deutschland haben wir ein Heimatministerium. Weiß nicht, welche Gedanken euch, welche Gedanken Ihnen durch den Kopf gehen, wenn wir an Heimat denken. Was für eine Bedeutung hat das? Heimat ist das Familie, dort, wo wir aufgewachsen sind. Ist das ja unsere Kultur, das Essen, das Wetter? Was ist Heimat? Das Thema der Predigt heute ist Fremdsein, Flüchtlinge aus Gottes Perspektive. Da geht es um Menschen, wenn wir an Flüchtlinge denken, die ihre Heimat verlassen haben. Wir wollen uns dazu das Leben von Abraham etwas genauer anschauen und das auch ein bisschen in Kontrast setzen zu der Situation von den Flüchtlingen, die hier in Deutschland sind, die weltweit unterwegs sind. Und wir wollen ein bisschen bedenken, was ist unser Auftrag? Was ist unsere Sicht? Was ist unsere Stellung dazu? Wir haben ja in der Schriftlesung schon etwas gehört, auch von Abraham, der unterwegs war. Ich möchte uns jetzt die bekannten Verse lesen aus 1. Mose 12, die Verse 1 bis 9. Da sagt der Herr zu Abraham: Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Und Abraham folgte dem Befehl des Herrn. Er brach auf und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Seine Frau Sarai und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, auch die Menschen, die sie in Haran in Dienst genommen hatten. So zogen sie in das Land Kanaan, in dem damals noch das Volk der Kanaaniter wohnte. Sie durchquerten das Land bis zu dem heiligen Baum bei Sichem. Dort erschien dem Abraham der Herr und sagte zu ihm: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Da baute Abraham dem Herrn einen Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Von dort aus zog er in das Bergland östlich von Bethel. Seine Zelte standen zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten. Auch dort baute er einen Altar und rief im Gebet den Namen des Herrn an. Dann zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz immer weiter nach Süden. Wir sehen im Leben von Abraham, der Handelnde ist Gott. Gott greift ein, Gott ruft ihn heraus in ein Land, das ich dir zeigen will. Die meisten, die in Urlaub fahren, wissen auch, wo sie hinfahren. Ich bin auch im Urlaub gewesen, meiner Frau. Wir waren in Schottland. Wir haben uns groß vorbereitet. Wir wussten, wie es dahin geht, Fähre gebucht und alles. Unfall war jetzt nicht geplant, aber ja, so ist das manchmal. Aber ein Aufbruch, irgendwohin geh, ohne ein Ziel. Das Land, das ich dir zeigen will, wo Milch und Honig fließt, das klingt natürlich nach paradiesischen Zuständen, das klingt wunderbar. Mir kam in Sinn, viele Flüchtlinge sehen dieses gelobte Land in Deutschland. Das ist für sie Kanaan, das ist für sie das Land, wo Milch und Honig fließt, gutes Sozialsystem, gutes Krankensystem. Während der Flüchtlingswelle 2015, 2016, das Ziel war Almania, Deutschland. Wir können Menschen verstehen, es ist schön in unserem Land, uns geht es gut. Ich denke, wir haben mit gemischten Gefühlen diese Flüchtlinge gesehen im Fernsehen, das auf uns zukommen. Und ich denke, als Christen haben wir auch eine Perspektive in zweierlei Richtung. Einmal eine geistliche Perspektive und dann natürlich auch die Perspektive als Staatsbürger. Das hat den meisten große Sorgen gemacht. Was kommt da auf uns zu? Wie können wir das schaffen? Wie soll das funktionieren? Wir werden überrannt, wir werden überrollt. Das, was ja Flüchtlingswelle auch heißt, so eine Welle am Strand, die kommt dann über einen. Das hat auch viele Christen beschäftigt. Ich muss gestehen, ich bin natürlich ein bisschen vorbelastet durch unsere Missionsarbeit. Ich habe gesagt, das ist eine super Gelegenheit. Viele Christen haben auch gesagt, ja, wir packen mit an. Wir schaffen eine Kultur des Willkommens, dass die Menschen, die so viel mitgemacht haben, kommen. Die Politik hat manches daraus gemacht. Ich denke, 1 Million Flüchtlinge ist für Deutschland kein Problem. Wenn wir die Zahlen mal vergleichen, die Türkei hat eine ähnliche Anzahl von Bevölkerung, etwa 80 Millionen. Die Türkei hat 3,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Der Libanon hat 2,2 Millionen Einwohner und sie haben über 1 Million Menschen aufgenommen. Und wenn man das so umlegt, wenn man denkt, wenn man die Anzahl der Flüchtlinge umrechnet auf die Bevölkerungszahl und sagt, wie viel hätte dann Deutschland aufgenommen, wenn wir an der Stelle vom Libanon wären? Wer gut in Mathematik ist, der kann das rausfinden, etwa 27 Millionen. Das macht nun mal so ein bisschen die Perspektive deutlich. Nebenbei bemerkt, haben wieder eine ganze Reihe von dieser 1 Million auch Deutschland verlassen. Das ist die eine Perspektive als Staatsbürger. Wir gucken, wie kann man das organisieren, wie kann man das machen. Und da bin ich stolz auf Deutschland, auf Gemeinden, auf Kommunen, die vieles geleistet haben. Die geistliche Dimension, ich denke, das ist das, was uns auch sehr stark und in erster Linie beschäftigen sollte. Wie gehen wir als Christen damit um, wenn Menschen kommen, die auf der Flucht sind, aus dem Krieg kommen? Sie haben auch eine Reise wie Abraham angetreten ins Ungewisse. Ihre Familien sind teilweise zerrissen, unterwegs in der Heimat. Sie sind traumatisiert. Das Wetter zurzeit ist ähnlich wie im Nahen Osten. Es ist warm, aber vieles ist anders hier. Es ist eine Sprachlosigkeit. Man ist einsam, weil man irgendwo ja untergebracht wird, weit weg von der Bevölkerung. Abraham, der konnte vieles mitnehmen. Sein Hab und Gut, haben wir gelesen, hat er eingesammelt, mitgenommen. Große Lasttiere, seine Angestellten, sogar sein Neffen war dabei. Das Einzige, was Flüchtlinge oft dabei haben, das ist ihr Handy. Das ist ihr einzigster Schatz, das ist die Kommunikationsmöglichkeit mit der Heimat. Und es lohnt sich, ja, auf Flüchtlinge auch zuzugehen, sie einzuladen und mal ihre Geschichte zu hören, was sie alles erlebt haben. Die Medien machen uns meistens Angst, egal über was sie berichten. Aber es geht hier um den einzelnen Menschen und seine Geschichte. Und das wollen und das müssen wir, den Einzelnen sehen. Nicht durch die Brille der Religion definiert, nicht durch das, was er alles uns kostet, was er für Mühe macht, nicht nach dem Äußeren, nach dem Kopftuch, was vielleicht die Frau trägt, was uns fremd vorkommt. Wir müssen den Einzelnen sehen, wie es ihm geht, wie es ihm um sein Herz ist. Wir teilen gerne die Flüchtlinge ein in gute Flüchtlinge und ich sage es mal ganz provokant, in böse Flüchtlinge, in schlechte Flüchtlinge. Die guten Flüchtlinge, das sind die, die aus Kriegssituationen flüchten, die aus wirklich Angst um ihr Leben flüchten. Die politisch Verfolgten, ja, die kommen schon so ein bisschen tiefer, da sagen wir, ja, ihr müsst ja den Mund nicht so weit aufmachen und gegen eure Regierung kämpfen. Ganz unten kommen die Wirtschaftsflüchtlinge. Die will man also gar nicht in Deutschland haben. Die sollen zurück in ihre Heimat gehen. Welche Kategorie würden wir denn den Abraham einordnen? Der Ruf Gottes heraus aus seiner Heimat war ein Ding, aber er war unterwegs. Und wenn wir ein bisschen weiter blättern, dann lesen wir in 1. Mose 12. Da zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und allem, was er hatte, und auch Lot mit ihm. Kurz vorher lesen wir von ihm, dass er aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten gezogen ist. Also Abraham war ein Wirtschaftsflüchtling. Weswegen ist Jakob geflohen? Aus religiösen Gründen? Wohl eher nicht, weil er seinen Bruder übers Ohr gehauen hat, weil er ihn betrogen hat. Ich kann mich noch gut erinnern, in Gießen, dort in der FEG, haben wir auch ein Café, Café Hope nennt sich das. Da habe ich eine Familie aus Mazedonien getroffen, ein Ehepaar. Und in Mazedonien gibt es auch türkischsprachige Minderheiten, so gehörte dieses Ehepaar auch dazu. So konnte ich mich unterhalten mit ihnen. Und dann habe ich mal ein bisschen gefragt, ja, warum seid ihr denn hierher gekommen? Und dann sagte die Frau, ja, sie hatte großen Streit mit ihrer Schwiegermutter. Und dann habe ich gesagt, ja, das wird wahrscheinlich schwierig werden, aus diesem Grund Asyl zu bekommen. Aber wir hatten die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Warum macht ihr dieses Café? Warum ladet ihr uns ein? Warum gebt ihr kostenlos Deutschunterricht? Weil wir Christen sind. Weil wir die Liebe Jesu weitergeben wollen. Wir sind immer wieder auch unterwegs im Balkan und dort treffen wir immer wieder Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen und dort hier zum Glauben gekommen sind. Deswegen Flüchtlinge aus der Perspektive Gottes sehen, nicht nach unseren Kategorien, wen wir hier haben wollen, wen wir nicht hier haben wollen. Es geht um die Perspektive Gottes, was er tun will, was er sagen will, was er mit den Menschen machen will. Wir machen gerne Unterschiede. Ich fand das sehr interessant, ist sicherlich auch einer der bekanntesten Verse aus dem Alten Testament zu dem Thema Ausländer, Migranten, Flüchtlinge. Da sehen wir, wie Gottes Perspektive ist auf den Fremden. 3. Mose, ein Buch in der Bibel, was wahrscheinlich nicht so oft gelesen und drüber gepredigt wird. Da lesen wir in Kapitel 19, ab Vers 33, 34, lese ich uns mal. Ich habe hier noch die ältere Luther-Übersetzung, da heißt es, wenn ein Fremdling, heute würde man sagen Migrant, bei euch wohnt in eurem Land, dann sollt ihr ihn nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Da sehen wir Gottes Perspektive. Ganz eindeutig, ganz klar. Wir sollen ihn lieben, den Flüchtling, den Migranten, den Ausländer, wie uns selbst. Das ist ein ganz hoher Anspruch. Keine Unterschiede machen zwischen denen, die hierher kommen. Wir sollen sie lieben, wie wir uns selbst lieben, wie wir unseren Nächsten lieben, wie wir Gott lieben. Das heißt, gleich behandeln, gleiche Wohnung, gleiches Geld. Auch das ist oft ein Punkt, der in den Medien heftig diskutiert wird. Was kostet das alles? Was bekommen die? Gott sagt, gleich behandeln. Abraham hatte manches an Problemen auf seiner Reise. Das war damals nicht so, dass man gut reisen konnte ohne Gefahr. Da gab es Risiko. Er hatte Angst um seine Familie. Zweimal hat er seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Es kam zur Trennung mit seinem Neffen Lot. Die Kinderlosigkeit, das haben wir in beiden Texten gehört, hat ihn schwer, ja, auch beschäftigt, Not gemacht. Seine größte Prüfung war sicherlich die Opferung seines Sohnes Isaaks. Aber was hatte Abraham, der diesen Ruf hatte, rauszugehen aus seiner Heimat in dieses Land, wo Milch und Honig fließt? Was war sein Eigentum, sein Besitzstand, was ihm dann nachher in dem neuen Land gehörte? Das war eigentlich nur eine Grabhöhle um etwas Land drumherum. Auch das hat mich beschäftigt. Wir hängen ja sehr an unserem Besitzstand. Jeder von uns, wenn er mal in die Gelegenheit kommt, umzuziehen, dann merken wir erst mal, was wir alles haben. Abraham, das, was ihm blieb am Ende seines Lebens, war eine Grabhöhle. Hat sich mir die Frage gestellt, wenn wir unser Leben betrachten, wenn wir das betrachten von Abraham, von den Flüchtlingen, welchen Ballast nehmen wir oft mit und haben in unserem Leben? Wir haben uns hier gut eingerichtet, so hat Manfred Siebald geschrieben. Vielleicht hilft uns das ein bisschen auch mal zu schauen, was Flüchtlinge alles aufgegeben haben, was sie alles an Verlust hatten. Das Entscheidende, was wir hier lesen bei Abraham, ist, dass er auf Gott vertraut hat. Er hat Gott geglaubt, so heißt es in 1. Mose 15, Vers 6. Er aber glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Gott hat sich um Abraham gekümmert. Ist mit ihm gegangen. Zweimal hat er seine Frau versucht zu schützen, hat sie als Schwester ausgegeben und das ging daneben. Er hat sich gekümmert um seine Versorgung und er hat seine Verheißung wahrgemacht. Er hat ihm den Sohn im Alter geschenkt, wo eigentlich kein Sohn mehr möglich war. Wir haben uns hier gut eingerichtet und dennoch haben wir alle auch unsere Probleme, unsere Fragen. Wenn Krankheit kommt, wenn wir unseren Beruf vielleicht verlieren, unsere Arbeit im Alter, Probleme in der Ehe, all das kannte Abraham auch, auch das haben alles Flüchtlinge. Aber wir dürfen wissen, es gibt jemanden, der sich um uns kümmert. Und das ist Jesus Christus, der gute Hirte. Er lässt uns nicht im Stich. Der hat den Abraham nicht im Stich gelassen. Der wird auch dich und mich nicht im Stich lassen. Und er kümmert sich auch um die Flüchtlinge. Und er will, dass wir uns um sie kümmern. Die meisten sind durch viel Not gegangen. Ich habe das schon erwähnt. Manch einer hat auch Verfolgung erlebt, weil er an Jesus Christus glaubt. Wir kennen viele Iraner und auch Afghanen, die ihre Heimat eben verlassen mussten, nicht weil Krieg dort war, sondern weil sie Jesus nachfolgen. Ich habe einen Freund, Yasser Erik, der hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben, hat das Buch den Titel gegeben, Hass gelernt, Liebe erfahren. Und darin schreibt er, was er um seines Glaubens willen auch erlitten hat. Sein Vater hat ihn für tot erklärt. Es wurde sogar eine Beerdigung inszeniert. Er stand an seinem eigenen Grab, bevor er den Sudan verlassen musste. An seiner Stelle hat der Vater einen Cousin adoptiert. Doch Jesus hat sich seiner angenommen. Er hat ihn getragen, er hat ihn geführt, er hat ihn geleitet. Er braucht ihn in seinem Dienst bis auf den heutigen Tag. Gottes Fürsorge ist da für uns. Gott kümmert sich und will sich auch kümmern um die Flüchtlinge. Und dazu möchte er uns gebrauchen. Wir erfahren das immer wieder. Wir haben auch einen Mitarbeiter aus Eritrea, der hat lange im Sudan gewohnt. Der hat zweimal Schiffbruch erlitten, als er übers Mittelmeer fliehen wollte. Aber Gott hat ihn bewahrt, weil er ihn im Dienst stellen wollte, auch hier. Flüchtlinge aus Gottes Perspektive. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns dort immer wieder die Augen schärfen lassen von Gottes Wort. Unser Auftrag ist, sie zu lieben wie uns selbst, die Liebe auch praktisch werden zu lassen. Und vielleicht hilft es uns auch ein bisschen, was wir am Ende des Textes in der Schriftlesung gehört haben. Auch wir haben keine Heimat hier auf dieser Welt, keine ewige Heimat. Vielleicht sind Großeltern von uns als Flüchtlinge aus Schlesien oder aus dem Osten gekommen. Vielleicht sind manche von uns auch schon irgendwo viel umgezogen, auch flüchten müssen. Ich fand es interessant, in den alten Gesangsbüchern, da gibt es eine Abteilung, die nannte man die sogenannten Pilgerlieder. Da wurde das thematisiert, dass wir letztendlich auch nur Gäste und Fremdlinge sind auf dieser Erde. Wir haben ein Ziel, eine himmlische Heimat. Da liegt unser Kanaan. Und vielleicht hilft uns das auch ein bisschen, Flüchtlinge zu verstehen. Vielleicht hilft uns das auch ein bisschen, dass wir nicht zu sehr uns hier einrichten und meinen, wir würden ewig hier bleiben. Wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, Flüchtlinge aus Gottes Perspektive, denke, da können wir nur dankbar sein, was Gott uns hier an Möglichkeiten in unsere Hand gibt. Mir ist immer wichtig, auch für die Obrigkeit zu beten, für die ganzen Programme und Gesetze umsetzen müssen. Aber das andere ist wirklich das Mitleid und das Mittragen von Flüchtlingen. Dass die Hilfe ganzheitlich auch ankommt, praktisch, seelsorgerlich, so wie Jesus sich auch um Menschen gekümmert hat. Er hat ihnen zugehört, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen satt gemacht. Deswegen, dass wir die Not der Flüchtlinge ausnutzen, das stimmt einfach nicht. Das, was wir Flüchtlingen zu geben haben, das ist unendlich viel mehr, als was Regierungsstellen tun können. Wir können ihnen praktisch helfen, wir können ihnen seelsorgerlich helfen und wir können ihnen das Größte geben, was sie brauchen, nämlich Jesus Christus und eine ewige, eine himmlische Heimat. Und dafür sind die Menschen dankbar. Abraham hat das erlebt, Gott hat ihn geführt, er hat seine Verheißungen wahrgemacht. Da ist nicht alles glatt gelaufen, aber er hat ihn durchgetragen. Und genauso wird Gott uns tragen und genauso möchte er uns gebrauchen. Uns als seine Hände, als seine Arme, als seine Beine, als seinen Mund, auch in dem Umgang, in der Beziehung mit Flüchtlingen. Und die Frage ist, sind wir dazu bereit? Heute heißen die Abrahams, die unterwegs sind, vielleicht Mohammed, Ahmed, Aisha oder Fatma. Und ihnen soll unsere Aufmerksamkeit und Liebe gelten. Wir müssen uns nicht um 1 Million Menschen kümmern. Wenn jeder sich um einen einzigen kümmert, dann ist schon sehr viel getan und viel geschafft. Und ich denke, je bunter unsere Gemeinden werden, je mehr Flüchtlinge auch eine Heimat finden, je mehr Leute aus einem anderen Land eine Heimat finden, umso mehr kommen wir auch dem nahe, was wir in Offenbarung 7 lesen, und damit möchte ich schließen. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, und die Ältesten und die 4 Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob, Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
mit diesen Worten wollen wir jetzt in die Anbetungszeit starten und Gott preisen und loben.
So steh ich auf Klippen am Rande des Meeres.
von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wäre. Das klingt so verrückt. Ja, es ist so verrückt. Ich kenne Künstler, die ich wirklich bewundere, doch auf keinem ihrer Bilder geht die Sonne bunter unter als in Wirklichkeit. Aus deiner Hand bin ich. Du bist der größte Künstler von allen, hängst Planeten auf wie Bilder vor jemand und nennst mich dein Meisterstück. Aus deiner Hand bin ich. Liebevoll schaust du mich an. Dein Ebenbild, auch wenn ich Fehler mache.
Once was
Herr, wie wir es gerade gesungen haben, du hast eine unendliche Gnade und eine unendliche Liebe für alle Menschen auf der Welt. Und du siehst, dass es viele Krisen und Kriege gibt auf der Welt. Du siehst ganz genau, wo das ist und was in den Menschen vorgeht. Und ich bitte dich, wenn diese Menschen hier in unsere Länder kommen, ich bitte dich da um Verständnis auf beiden Seiten, um Einsicht auf beiden Seiten, um Hilfsbereitschaft, um ja, Weisheit und Kraft. Ich bitte dich vor allen Dingen um Weisheit bei den Politikern, die richtig wichtige Entscheidungen treffen müssen und von so vielen verschiedenen Meinungen umgeben sind. Zeig du da einfach den Weg und Klarheit. Dafür bitte ich dich.
Ja, ja. Es ist nicht schön, wenn ich mir vorstelle, ich müsste hier meine Heimat verlassen, könnte nur mein Handy mitnehmen und müsste in eine fremde Welt, fremde Menschen, fremde Sprachen. Ich bitte dich da wirklich, uns Menschen hier in unserem Lande offen zu machen, den Menschen, die heimatlos Flüchtlinge sind, ihr Land verlassen mussten, ihnen mit Liebe zu begegnen und auch zu dir einzuladen. Ja, wenn jeder nur einen einzigen betreuen würde, nicht gleich eine Million, so wie wir es gerade gehört haben, ist das doch eine gute Sache, ein großes Werk. Lass uns nicht vergessen, Herr, dass wir nur zu Gast hier auf Erden sind. Alles ist von dir gegeben, alles kannst du nehmen. Herr, es ist wunderbar, dass wir nicht tiefer fallen können als in deine Hand. Und ich bitte dich für alle Menschen auf dieser Welt, die heimatlos sind. Segne sie. Amen.
Du bist unglaublich, Gott. Sterne ins All und du kennst ihre Bahn. Du bist unglaublich, Gott.
Du bist angesprochen, persönlich, vom Thema, du hast etwas auf dem Herzen, du möchtest mit jemandem reden, für dich beten lassen. Das kannst du gerne tun, gleich im Anschluss. Hier auf den Bänken sind Leute, die dir zuhören, vertrau dich und mit dir beten. Herzliche Einladung dazu. Dann weiterhin eine herzliche Einladung gleich, nicht nur zum Kaffee oder Wasser, sondern wir haben gehört, es gibt einen Stand von Orientierung M, wo es auch türkischen Tee gibt. Macht Gebrauch davon. Herzliche Einladung. Die neuen Gemeindebriefe liegen in den Fächern aus. Noch kurz zur Info. Zum Gebet unseres Herrn und zum Schlusssegen bitte ich, wem es möglich ist, aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen sommerlichen Sonntag. Gott befohlen, eine gesegnete Woche, bis wir uns wiedersehen.